Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Aber einen Inflationsschub wird es geben.
Das deutsche Geschäftsmodell, es hängt ja nicht an Russland. Volkswirtschaftlich ist Russland für uns unbedeutend.
Heute notiert vorbörslich der DAX im Plus.
Die Börsen sind ehrlich gesagt der Bereich, den wir am wenigsten Sorgen machen.
Ja, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, ein betrübter Gruß aus Köln.
Wie war? Ja, heute wollten wir ja eigentlich über die Ökonomie des Karnevals sprechen, aber ich würde sagen, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wäre das kein adäquates Thema. Und die geopolitisch und weltwirtschaftlich wichtigste Frage, die man sich zurzeit gegenwärtig stellt, ist ja eigentlich die folgende. Putins Verhalten erinnert zumindest mich an das eines wilden Tigers im Käfig, der da irgendwie raus will oder vornehmer formuliert. Putin fühlt sich als Herrscher einer großen Nation, einer Weltmacht, der oder die von der westlichen Welt nicht akzeptiert wird, namentlich von den G7, die ja mal G8 waren und da hat man ihn ja eliminiert im Zuge der Krim-Krise. Ja, und dann die eigentliche zentrale Frage ist ja, wie sollten die Vertreter der Staaten, die die Werte des Westens repräsentieren, darauf reagieren? Sollten sie versuchen, im Gespräch zu bleiben oder sollten sie eine harte Kante zeigen? Da werden wir vielleicht zum Schluss drauf zu sprechen kommen. Vorher möchte ich mit dir aber drei naheliegende ökonomische Fragen der Ereignisse der letzten Tage reden. Nämlich die erstens ist, was sind die, deiner Ansicht nach, mutmaßlichen Folgen dieses Konfliktes für die deutsche Wirtschaft, für die Weltwirtschaft und drittens für das Verhältnis der drei großen Player, USA, China und Russland. Wie wird sich dieses Verhältnis durch das, was wir seit Tagen erleben, verändern? Das ist also mein Programm, was ich mit dir diskutieren möchte. Wenn du noch was hast, steht dir frei, können wir mal gerne drüber machen. Aber fangen wir doch erstmal ein. Was sind, ihr habt ja auch schon sehr schnell eine Studie dazu herausgebracht, die Folgen dieses Konfliktes, die wahrscheinlichen Folgen, die mutmaßlichen Folgen dieses Konfliktes für die deutsche Volkswirtschaft?
Ja, ich glaube, das ist ein angemessenes Programm für dieses schwierige Umfeld. Ich will zunächst sagen, ich bin kein Freund davon, irgendwelche Prognosen über BIP-Verluste oder Verluste von Zuwachsraten oder Verringerung von Zuwachsraten zu machen. Mhm. Denn in solchen politischen Schocks
kann man nicht.
Das sind die schwarzen Schwäne. Ja. So, und den Mut muss man auch haben, als Ökonom das klar zu sagen. Was man aber machen kann, ist ein paar Szenarien zu rechnen für ein paar bestimmte Fragen. Und die Studie, die du ansprichst, die haben wir im Auftrag der Atlantikbrücke gemacht, die im Januar an uns herangetreten ist mit der Frage, was ist das eigentlich für ein Effekt, wenn Russland den Gashahn zudreht für Deutschland und damit ein Teil unserer Energieversorgung, immerhin gutes Viertel geht ja in Deutschland beim Primärenergiebedarf auf Erdgas zurück, hauptsächlich Wärmeerzeugung. Was heißt das dann? Und das war der Grund und wir hatten diese Studie just fertig. Das war jetzt nicht anders, nicht bewusst getimt, aber so ist es dann halt manchmal. War dann in der Tat passend. Und in der Tat, natürlich sind das zunächst einmal vor allen Dingen Inflationseffekte in dieses Jahr hinein. Wir haben einmal gerechnet, wenn denn der Preis für Gas auf dem hohen Niveau des vierten Quartals 2021 verbliebe. Und die andere Variante ist, wenn er denn um dem gegenüber deutlich ansteigt, um etwa ein Viertel dem gegenüber. Und also nochmal sozusagen ein erheblicher Schnaps obendrauf kommt, sogar 50% dann obendrauf, sorry. So, und das zeigt dann, dass wir in den Inflationsraten Richtung 6% uns bewegen, in dem Extremfall. In dem anderen Fall sind wir dann auch deutlich über 4, Richtung 5.
Aber einen Inflationsschub wird es geben.
Den wird es geben, in Frage jetzt welchem Ausmaß. Ja. Wir haben auch bewusst geschrieben, es sind Szenarienrechnungen, die wir mit dem Global Economic Model von Oxford Economics gerechnet haben. da sind natürlich nicht berücksichtigt. Deswegen darf man auch die BIP-Effekte, die sich daraus ableiten, also 1,4 Prozentpunkte weniger BIP-Wachstum gegenüber einem Ausgangsszenario. Es ist immer noch keine Rezession dann für das nächste Jahr und 0,6 für dieses Jahr auch nicht. Dann blieben wir immer noch irgendwo bei 3 oder was weiß ich. Aber die anderen Effekte sind natürlich nicht berücksichtigt. Die Verunsicherungseffekte, die Handelseffekte anderer Art, die Effekte, die sich aus den Sanktionen ergeben. Das muss man ganz, ganz nüchtern sehen. Das deutsche Geschäftsmodell, es hängt ja nicht an Russland. Ja. Es hängt nicht in seiner
Exportposition an Russland. Keine 2% der deutschen Ausfuhr geht
genau, nach Russland. Genau, das ist Rang irgendwo 16, 17 oder was in der Bedeutung als Handelspartner. Deswegen jenseits der Einzelfälle, man kann ja Berichte über Unternehmen lesen, die stark da exponiert sind. Ja, das ist sicherlich so, aber das sind Einzelfälle. Volkswirtschaftlich ist Russland für uns unbedeutend. Und das wäre so ein Effekt, als wenn die USA Zölle erheben, dann sind wir auch mit zurechtgekommen und da sind wir flexibel. Die andere Frage ist Energieversorgung. Wir haben jetzt die Situation eines relativ milden Winters, dass selbst die nicht gut gefüllten Lagerbestände da ausreichen, die sonst ja immer so die Reserven 95% haben, sind jetzt bei 60 etwa oder etwas über 60. Aber wir kommen mit hin. Das heißt, dieser Winter ist nicht das Problem. Es muss alles darauf gerichtet werden, Alternativen und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Da wird aber vieles gesprochen. Die Nutzung von Algerien beispielsweise als einem sehr validen Partner für Spanien. Das kann für Europa Bedeutung haben. Wir haben insgesamt die LNG-Terminals, also dieses verflüssigte Gas.
Was aber teurer
ist. Nur zur Hälfte genutzt.
Was aber teurer
ist. Dass es teurer ist, dann haben wir es, nicht? Also es wird natürlich den Mengeneffekt dann erstmal, es wird einfach sicherstellen, dass wir mehr für Energie zahlen, ist richtig. Das wird einfach auch so bleiben. Das ist, wenn du so willst, der geringste Preis, den wir dafür zu zahlen haben. Die anderen Effekte, Rückwirkungseffekte auf einzelne Branchen oder auch dann, wenn man im Bereich der Finanzmarktsanktionen dieses jetzt vielfach diskutierte Blockieren von SWIFT für die Russen nehmen, also im Grunde der Kommunikationsaustauschstandard des Weltfinanzsystems, dann ist das für die Russen von erheblicher Bedeutung. Das wird für uns ein paar Rückwirkungen haben. Aber ich sage ganz deutlich an dieser Stelle, wir haben jetzt mit einem politischen Ereignis zu tun, ökonomische Argumente geben dabei nicht die Führung. Es gilt der Primat der Politik, das sage ich auch als Ökonom. Insofern können die Sorgen nur in der zweiten Reihe beachtet werden. Wir müssen hier politisch, glaube ich, sehr klares Signal senden. Da kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf.
Aber ein anderer Punkt ist, was ja also auch schon diskutiert worden ist, dass dann durch die Kapitalmärkte völlig verunsichert sind. Man sagt, es ist völlig klar, wenn wir solche geopolitischen Krisen haben, gibt es immer einen Einbruch bei den Aktienmärkten. Ja. Es gibt einen Run auf den Dollar, es geht da und dahin. Heute notiert vorbörslich der DAX im Plus.
Ja, ich glaube, auch gestern hatten wir gesehen, wir waren zeitweilig -6% und am Ende des Tages war es knapp -4 und noch über den 14.000 oder 3,9 oder irgend sowas. Ne? Also es hatte sich ein Drittel des Verlustes zurückgebildet. Das ist ja die andere Feststellung. Politische Börsen sind in der Regel kurze Börsen oder haben kurze Beine. Denn es stehen ja relativ schnell Erwartungen darüber, was der stabile Rahmen ist. Das ist übrigens auch der Unterschied auch zur Pandemie. Eine Pandemie, als wir die vor 2 Jahren erleben, die hatten wir gar nicht auf dem Plan. Da wussten wir gar nicht, was das passiert. Und da hat es dann zwar auch ein bisschen gedauert, aber selbst die war im Mai 2020 in ihren Börseneinbrüchen schon wieder korrigiert. Die Börsen sind ehrlich gesagt der Bereich, den mir am wenigsten Sorgen machen. Das sind Bewertungsfragen, die Geschäftsmodelle des Westens tragen.
Und auch der Run in den Dollar war wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt. Und also man hat ja schon also richtige Verwerfungen gesehen. Bislang hält sich das noch, in überschaubaren Grenzen.
Das hält sich deshalb in überschaubaren Grenzen. Und dann sind wir, glaube ich, auch ein bisschen bei der Perspektive Weltwirtschaft oder Europa, dass natürlich der Eindruck entsteht, es ist dann irgendwann doch ein neues Gleichgewicht. Also, denn es wird nach allem, was gesagt wird und nach allem, was wir auch einschätzen können, denke ich, bei einer militärischen Intervention und des Angriffs auf die Ukraine keine westliche militärische Reaktion geben. Was er also im Grunde macht, dieser Potentat im Kreml, sein ohnehin ihm zugerechnetes, Russland zugerechnetes Interessengebiet als Einflusssphäre sozusagen komplett unter die Fittiche zu nehmen, um das mal zurückhaltend zu formulieren.
Also Weißrussland, Ukraine, Russland wieder zum zaristischen Russland.
So, Belarus ist ohnehin mit dem anderen Verbrecher an der Spitze, mit Lukaschenko auch ohnehin dabei. Das heißt, er macht im Grunde nichts anderes, jetzt mal aus seiner Sicht. Und das ist auch das, was, glaube ich, die Kapitalmärkte am Ende unterstellen. Er zieht eine Grenzziehung dahin. Da ist ihm alles, der Preis ist ihm auch völlig egal, denn darüber müssen wir, glaube ich, auch noch einen Moment reden. Er ist ja in der Tat auch ökonomisch nicht schnell zu schwächen. Also wenn SWIFT rausgeht, schon.
Sehr viele Währungsreserven. Genau. Die Staatsverschuldung ist dramatisch zurückgefahren. Fast könnte man meinen, das ist langfristig geplant. Also die russische Ökonomie ist ziemlich resilient geworden.
Also, dann will man sagen, nicht die Ökonomie, da würde ich dir widersprechen, sondern der staatliche Handlungsraum.
Ja, gut, aber das,
er hat nur 56 Milliarden Auslandsschulden. Er hat 630 Milliarden Devisenreserven.
Das nennt sich eigentlich resilient. Nicht?
Er
kann von den Finanzmärkten nicht attackiert werden.
Zumindest nicht kurzfristig. Ja. Aber wenn wir ihn bei SWIFT rausnehmen, wäre auch kurzfristig
getroffen, wäre
weil
dann,
das ist aber der Handelsunterbrechung wäre extrem.
Da wären wir aber auch natürlich massiv getroffen. Und interessanterweise, darum hat man ja bislang einen sehr großen Bogen gemacht. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, man hat, sagen wir mal, immer noch den dicken Boxhandschuh über der Eisenfaust gelassen bei den gegenwärtigen Sanktionen. Die sind nicht hart.
Die sind nicht wirklich hart, die sind im Wording hart, die perlen auch sicherlich kurzfristig an ihm ab. Aber eines ist auch klar, mittelfristig tritt dann zum Vorschein, was wir ja schon verschiedentlich diskutiert haben, dass die wirtschaftliche Struktur, die Angebotsseite, die Produktionsstruktur der russischen Wirtschaft unattraktiv ist.
Ein vormodernes Land.
Das ist in wirklich, wo man muss schauen, nicht 60% der Exporte sind ja Rohstoffe im weitesten Sinne. Da kommt kaum was dazu, wenn man das mal zusammenzählt. Dann hast du über ähnlich große Anteil der Importe sind industrielle Ausstattungsgüter. Mhm. Will es mal allgemein so formulieren. Das geht von Maschinen, Anlagenbau bis zur Mess- und Regeltechnik. Mhm. Das heißt, der Austausch in der Handelsbilanz, in seiner Struktur, zeigt ja, wo dieses Land steht. Es ist im Grunde eine rohstoffbasierte Ökonomie, die ein Industrialisierungsprozess versucht, der aber in den letzten 20 Jahren nicht wirklich vorangekommen ist. Wir haben auch schon über mal die Innovationsschwäche dieses Landes gesprochen. Es hat ein Alterungsproblem. Das Gesundheitssystem ist mal, also da ist vieles nicht wirklich attraktiv.
Ökonomischen Zukunftsperspektiven.
Eigentlich ist das
beim Status quo. Ja, aber das bringt mich natürlich zur zweiten Frage. Bislang war das Verhältnis von Russland und China durch eine gewisse Ambivalenz gekennzeichnet. So richtig befreundet war man nicht. Das ändert sich und was mich irritiert ist, wenn man die Kommentierungen von China liest über das, was in den letzten Tagen passiert ist, da ist nicht von Aggressor die Rede und sowas, ist also irgendwie so, doch irgendwie so eine stillschweigende Annäherung, kann man daraus lesen. Glaubt China in Russland, sagen wir mal, einen Partner in dem sich abzeichnenden größeren Konflikt mit den USA zu finden?
Aber was will man denn mit Russland an der Seite? Denn ökonomisch ist es schwach, politisch ist es aufgeplustert, dieser präpotente Typ, der da im Kreml rumsitzt und ja im Grunde, also das ist ja, wenn man auch sich das anhört, diese Rede ist ja irgendwie irre. Nicht? Deswegen ist auch mir völlig absurd, wenn Leute am Anfang jetzt irgendwie Putin zu verstehen und das in rationale Kriterien einzubauen, das hat überhaupt gar keine Perspektive. Der Mann ist, glaube ich, wirklich völlig out of range und das ist auch etwas, was am Ende die Chinesen auch nicht so richtig wollen. Was die Chinesen aber immer machen, ist, dass sie sich natürlich nie mit einer Gemeinschaftsposition des Westens mal einfach eben andocken. Da muss schon ganz anderes passieren. Und insofern ist das so eine Zwischenhandlung. Das haben sie heute gesagt, ja, sie würden auch Getreideimporte aus Russland annehmen. Das mag alles sein, aber letztlich haben sie kein wirkliches vergleichbares ökonomisches Interesse, das ist nicht der Partner auf Augenhöhe. Also es ist ja nur der Rohstofflieferant. Also am Ende wissen die Chinesen auch, dass sie da anders mit umgehen können. Und sie werden sehr genau schauen, wie der transatlantische Westen seine Reihen schließt. Wenn das robust ist, dann werden sie das auch zur Kenntnis nehmen und dem nicht sich entgegenstellen. Ich glaube nicht, dass sie Russland dann als validen Partner sehen, zumal keinen Halbirren.
Ja, gut, aber davon müsste man eigentlich bei den Reaktionen des Westens noch etwas nachgelegt werden, nicht wahr?
Ja, deswegen auch meine klare Aussage ist, man muss die ökonomischen Wirkungen zwar sehen und man kann auch klug fragen, was trifft ihn sehr viel stärker, als es uns trifft, aber die Feststellung, dass es auch uns treffen wird, ist unvermeidbar. Ja. Das hat gestern ja auch, wie ich fand, in aller Klarheit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesagt.
Erstaunlich.
Das war aber völlig realistisch, denn es ist doch ganz klar, jeder Verlust an Kooperation, jetzt ob über Krieg, über Kalten Krieg, über Handelskrieg, wie auch immer, oder über Sanktionen, betrifft immer alle.
Ja, und dann guckt man, dass man die Kosten mäßig hat ungemein an Statur, hat Frau Baerbock, um das einzuschieben, in meinen Augen stark an Statur gewonnen dadurch.
Also sie war präzise und sie hat sich da auch nicht aus der Hand, hat auch klar gesagt, ich bin hier belogen worden. Ja. Wir haben noch hat eigentlich von Lüge und Trug gesprochen und das ist auch richtig. Wir haben überhaupt gar keinen Grund, irgendwelche diplomatischen Samthandschuhe anzufassen, wie es manche da immer noch vortragen, auch in der Medienszene. Da ist man ja schon ein bisschen überrascht, was da für Argumente kommen. Aber ich will nur sagen, der Punkt ist, glaube ich, den müssen wir uns klar machen, wir werden auch einen Preis dafür zu zahlen haben. Wenn wir sind dankbar und froh, dass es keine militärischen Handlungen gibt, die uns einbeziehen, aber wir werden natürlich ökonomische Kosten haben und die müssen wir auch tragen. Die machen wir am Ende auch nicht Sorgen. Ich glaube, der große Fehler, wenn man das historisch einordnet, den solche Figuren wie Putin, und da will ich jetzt wirklich mal auch die Reihe mit Hitler aufmachen oder anderen, ist ja immer, dass sie am Ende die Kraft der Demokratien unterschätzen. Das heißt immer, aus deren Sicht sind das irgendwie sich selbst befassende, streitorganisierte Strukturen, mit denen sie nichts anfangen können. Und dann unterschätzen sie letztlich die aus der politischen Bindung und aus der Ermächtigung der Menschen kommende Möglichkeit und aus der ökonomischen Dynamik einer Marktwirtschaft, die nun mal zur Demokratie gehört. Und das ist etwas, was da immer unterschätzt wird. Und insofern wird langfristig wird Russland einen ökonomischen Niedergang erleben. Das wird keine Erfolgsgeschichte werden, aber es wird länger dauern. Es wird länger dauern, weil er einfach vorbereitet ist. Du hast es angedeutet, aber das muss man auch noch mal sagen. Die Jahre seit der Annexion der Krim, die ja auch vielfach, was da alles für Geschichten erzählt wurden, Deutschland, von Helmut Schmidt bis allen anderen, sagen, das ist ja alles historisch irgendwie so und das war auch mal anders und deswegen kann man jetzt hier mal nicht hingucken. Ja, sorry, ich meine, dann können wir ja auch über absurde Dinge reden. Das ist ja einfach daneben. Gut. Was wir zur Kenntnis nehmen, er geht hier strategisch vor. Und deswegen werden die Sanktionen nicht kurzfristig wirken, aber wir müssen sie machen und sie müssen auch noch schärfer werden.
Und die Frage wird natürlich sein, aber auch die meidet man ja großräumig, war es vielleicht ein Fehler, dass man eben kategorisch die Lieferung von Waffen an die Ukraine kategorisch abgelehnt hat?
An defensiven Waffen. Man kann sich aus deutscher Sicht zurückziehen, wir machen das immer anders. Wir haben Milliardenhilfen gezahlt, das Land zu entwickeln oder eine Unterstützung dabei zu gewähren. Wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete. Nun war es ja eigentlich kein Kriegsgebiet. Also Verteidigungswaffen liefern wir auch ansonsten quer durch die Welt. Ja. Also das hat mich hier schon gestört. Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja ein Armutszeugnis, hört, dass die 5000 zugesagten Helme immer noch nicht angekommen sind. Nur nach dem Motto, da hätte sich keiner gemeldet. Ja, weil die natürlich auch gesagt haben, was sollen wir jetzt damit? Aber das macht schon klar, dass wir hier überhaupt nicht mental darauf eingestellt sind. Und ich glaube, das, was Putin wahrscheinlich langfristig noch mal sehr viel stärker spüren wird, das ist jetzt ein solcher Schock auch für die deutsche Gemütlichkeitsgesellschaft und Haltung, dass wir das nicht so durchhalten können. Wir werden es nicht durchhalten bei unserer Transformation. Wir müssen ideologische Positionen beiseite schieben. Wir müssen unsere Energiebasis stärken, natürlich über den Ausbau erneuerbarer Energien. Mhm. Aber in der Transformationsphase, warum lassen wir nicht die Atomkraftwerke länger laufen? Dann müssen wir halt auch der Kohleausstieg 2030, den wir zum Teil ja aus unserer eigenen Kohleverstromung da einsetzen, der wird 2038 bleiben müssen, wie es die Kohlekommission beschlossen hat. Wir müssen einfach jetzt unter dieser Bedrohungslage uns energietechnisch schnell umstellen. Das ist alles richtig, aber wir müssen die Übergangsphase besser absichern und können nicht auf dieses russische Gas vertrauen. Und zweitens gilt auch, wir müssen mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Ich habe das immer in anderen Zusammenhängen gesagt. Man kann als globale Wirtschaft nicht auftreten, ohne auch sich selbst verteidigen zu können. Das sind 20 Milliarden mehr, die wir aus dem Steuerhaushalt für Verteidigungsausgaben aufwenden müssen. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn die Europäer nicht ganz...
Da hat ja auch Frau Kramp-Karrenbauer sehr dezidiert Stellung genommen. Hat sie es nicht vorher getan, nicht?
Ja, genau. Jetzt wird es ja auch von der Regierung nicht ausgeschlossen. Und das werden die auch tun müssen. Und man muss sich wirklich mal fragen, ob wir jetzt nicht mal die Stunde der Europäischen Verteidigungsunion haben, die auszurufen, nicht nur in der Beschaffung. Wir geben die Hälfte des Geldes für Verteidigung aus verglichen mit den USA und wir haben vielleicht ein Viertel der Schlagkraft. Das ist ja keine Rechnung, die macht ja keinen Sinn.
Dieses Kalkül dürfen wir nicht ohne Frankreich machen. Frankreich wird seine Force de Frappe nicht einer europäischen Armee unterstellen. Frankreich war immer ein deutscher Partner, aber Frankreich hat natürlich immer auch seinen eigenen Weg gemacht. Es war im Weltsicherheitsrat und Atomwaffen. Und glaube ich, diese, sagen wir mal, Standalone-Position, die Frankreich in der gegenwärtigen EU hat, da Großbritannien raus ist, wird Frankreich meines Erachtens nicht aufgeben.
Das mag sein, das heißt ein überzeugendes Argument. Auf der anderen Seite haben wir gemeinsame Kurs und wir haben gemeinsame Strukturen. Also da ist Frankreich dann auch, glaube ich, vielleicht pragmatischer, weil am Ende des Tages auch für Frankreich entscheidend ist, ist die Schlagkraft der Europäer zur Selbstverteidigung da oder ist sie nicht da? Das hilft ja nichts, wenn sie es alleine können, wenn erstmal alle schon durchmarschiert sind durch Polen und Deutschland. Also ich glaube, wir können auch dabei Geld sparen. Das ist ja der entscheidende Punkt, wenn wir es gemeinsam
Wenn man standardisiert,
so, wir haben ja x-mal so viele Waffensysteme
wie die USA und sowas, Gut, genau. Aber jetzt, es ist ja jetzt im Wesentlichen ein Blick zurück. Jetzt lass uns doch mal einen Blick nach vorne machen. Jetzt haben wir zwei Szenarien. Putin wird leider, glaube ich, darauf bestehen, dass er die gesamte Ukraine einnehmen muss. Wie sollte man sich erstens kurzfristig verhalten? Waffenlieferungen entfallen nach Lage der Dinge und wird, sagen wir mal, die Invasion langfristige Folgen in der Ukraine haben? Oder wird da ein schneller, sagen wir mal, Regime-Shift vorgenommen? Nämlich, dass Putin dort siegt, ist meines Erachtens selbstverständlich Licht auf der Hand.
Ja, aber ich glaube, der Preis wird höher sein
als er glaubt,
Das sieht man ja auch an den Berichterstattungen im russischen Fernsehen. Da werden immer irgendwelche komischen Fotos gezeigt von angeblich sich ergebenden Soldaten. Aber das sind irgendwie so Standfotos von irgendwoher. Also ich glaube, da darf man auch nicht verkennen, dass die Ukraine natürlich in den letzten 8 Jahren auch die Bedrohung gesehen hat und investiert hat.
Hat aber auch aufgerüstet, hat auch gut trainiert, sind sie schon. Ja, aber ist eigentlich meines Erachtens nur eine Frage der Zeit.
Ja, das bleibt richtig. Also das würde ich auch so einschätzen. Aber es wird trotzdem teurer für ihn und es wird dauerhaft kein Vergnügen. Denn jedenfalls im westlichen Teil der Ukraine, die christlich geprägt ist, wo auch sozusagen, aber das sind auch die anderen, sind ja nicht alle irgendwie dem Donbass gefolgt im mittleren Bereich der Ukraine. Denn es wird auch überliefert beispielsweise, wie diese Rebellen mit ukrainischen Soldaten umgegangen sind. Das heißt, das, was er jetzt so tut, nach dem Motto, kommt zu uns und er wird all nett behandelt, das hat überhaupt gar keine Glaubwürdigkeit. Er ist ja in keiner Hinsicht glaubwürdig. Nein. Und er betreibt ja auch eine eigenartige Kommunikationsweise. Wenn es diese Erfolge gäbe, würde er sie sicherlich darstellen. Das wird aber nur erzählt und nicht wirklich dargestellt. Also insofern glaube ich, wird es teurer und wir werden fortlaufen, wenn sie auch da Probleme haben. Es wird Separatisten geben, es wird ähnlich wie in Tschetschenien einen wahrscheinlich ewigen Krieg geben, im Sinne einer Rebellenreaktion, die dann auch immer sozusagen weitere Probleme für ihn bereitet. Und also auf jeden Fall, glaube ich, wird es halt nicht so kostenlos, wie er meint, dass es dann vonstatten geht. Langfristig, denke ich, und langfristig heißt jetzt wirklich für mich eine Dekade, so lange ist der Kerl ja wahrscheinlich noch,
wenn er nicht im Amt
verstirbt, er ist ja auch schon über 70, da kann das ja auch mal passieren, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht passiert, dann haben wir eine Dekade den Kerl noch am Hals. Und das ist eine Dekade Kalter Krieg. Man wird mit ihm auch nicht an den Verhandlungstisch
kommen. Ja, das wäre meine Frage. Wird in Anführungsstrichen der Westen oder die G7 nach einiger Zeit der Sedierung noch wieder versuchen, Gesprächsfäden aufzunehmen? Bislang hat man das ja des Öfteren gemacht.
Ja, und Macron hat ja auch gestern mit ihm telefoniert, ohne jedes Ergebnis.
Ja.
Ich glaube, dass ehrlich gesagt nicht, aber da wird vielleicht die Entwicklung eines Besseren belehren. Es ist ja der Unterschied, weil immer vielfach bezogen wird zur Sowjetunion und was haben die gemacht in Ungarn oder dann wird gesagt, der 68, der Einmarsch in der Tschechoslowakei. Und trotzdem ist 2 Jahre später die Verständigungspolitik Kissinger in den USA, Brandt, Scheel hier und in Deutschland in Gang gekommen. Also das ist aber eine andere Situation gewesen. Das waren definierte Machtblöcke und da hat jeder dem anderen irgendwie auch zugebilligt. Das hat man auch in der Kuba-Krise gesehen, dass man da nicht drüber hinausgreift. Das ist aber jetzt anders. Hier wird ein souveräner Staat angegriffen, annektiert, unterjocht. Demokratie wird ausgeschaltet und Menschenrechte wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Das heißt, wie will man eigentlich mit diesen Figuren, mit diesen Lügenbaronen, die da alle sitzen, von Putin bis Lavrov und dem Rest der ganzen Geistertruppe, verfahren? Und ich glaube auch, dass das auf Dauer erstmal keinen Weg eröffnet. Dauer heißt jetzt für mich aber auch schon mal 3, 4, 5 Jahre.
Es wird
mag
dann
sein, dass wir in 10 Jahren noch eine andere Situation haben, wenn der Kerl immer noch dabei ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier sehr schnell, also es muss ja, irgendwie muss alles ein bisschen im Rahmen der Kleiderordnung
bleiben. Also erwartest du eine politische Eiszeit?
Ja.
Gilt das auch
einen Kalten Krieg Nummer 2.
Ja, aber im Kalten Krieg wurde wirtschaftlich gehandelt. Während des Kalten Krieges war Russland immer der verlässlichste Handelspartner. Werden wir die Wirtschaftsbeziehungen, die wir mit diesem Land haben, beispielsweise was die Rohstoffversorgung angeht, werden wir da wieder zur Position ex ante zurückkommen oder wird das alles auf neue Fundamente gestellt?
Also ich glaube, so ein Schock führt dazu, dass, und das wird ja dann immer unterschätzt, dass man sich unabhängiger macht davon, das wird jetzt forciert. Und insofern ist die Bedeutung Russlands auch eine abnehmende dafür. Man wird sicherlich für eine Übergangszeit nicht ohne russisches Gas auskommen, zumindest in einer gewissen, wenn man in einer gewissen Preiskategorie bleiben will. Das wird für die Russen aber auch überlebenswichtig sein. Mhm. Andere Einnahmen haben sie nicht. Und irgendwann sind ja dann auch mal die Devisenreserven der Staatsfonds aufgebraucht. Mhm. Also sie brauchen ja sehr viel mehr Geld für die soziale Kompensation solcher Entwicklungen. Arbeitslosigkeit wird ansteigen. Mhm. Die Sozialtransfers, die Renten sind niedrig. Da gab es zwar eine Rentenreform nach 2000, aber das weißt du besser als ich, aber so richtig toll ist es eigentlich nicht, in Russland abhängig zu sein. Das ist schon besser, man ist Oligarch, nicht? Und diese Ungleichheit, diese extreme Ungleichheit auch der Einkommensverteilung ist ja auch dokumentiert, das ist ja auch ein internes Problem. Also insofern, es wird Handel geben, das glaube ich schon, aber auf einem sehr viel geringeren Niveau und wir sind gut beraten, uns davon unabhängig zu machen. Und so ein Schock führt ja dann auch zu Anpassungen, die manchmal dann schneller stattfinden, als alle
richtig
erwarten.
Richtig. Und wenn man ganz realistisch ist, jetzt wage ich mal eine Prognose, der Fahrplan der deutschen Klimawende wird überarbeitet werden müssen. Was hältst du davon?
Ja, also ich meine, wir brauchen in der Übergangszeit einfach
unsere Ressourcen. Das wird auch nicht, in den Zeitraum wird's nicht klappen. Also viele, sagen wir mal, als sakrosant erachtete Entscheidungen werden in Deutschland vor diesem neuen Hintergrund doch auch nochmal neu diskutiert werden.
Ja, in solchen Krisensituationen kannst du dir Ideologie nicht leisten.
Naja, und bislang machen die grünen Minister eigentlich einen sehr, sehr guten Job.
Ja.
Also das muss man sagen. Und ich glaube, es wird durchaus so sein, dass, sagen wir mal, der Koalitionsvertrag, dass dort einige Ziffern doch überarbeitet werden.
Ja, dass also diese Transformationsphase einfach auch eine andere sagen wir mal, Zeitfahren hat. Und die Übergangsphase, ich habe es gesagt, wir müssen einfach ganz nüchtern fragen, was machen wir denn? Sollen wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Wie ist es mit dem Kohleausstieg und wie forcieren wir das? Wir müssen dann aber auch wirklich jetzt mal vorankommen mit der beschleunigten Planungsgenehmigungsverfahren, damit das Südlink beispielsweise, dass die Leitungsinfrastruktur steht, damit dieser Ausgleich stattfinden kann. Wenn das jetzt alles daraus abgeleitet wird, dass wir das zügiger machen, dann haben wir auf der einen Seite eine Chance, aber wir müssen manche Dinge in der Übergangsphase auch flexibler handhaben. Und da müssen einige über ein paar Stöckchen springen, das glaube ich schon.
Und wir müssen natürlich auch akzeptieren, diese Neuordnung der Weltwirtschaft wird auch nicht ohne Wohlstandsverluste für Deutschland einhergehen. Und das Inflationsziel 2% wird meines Erachtens in der nächsten Zeit nicht erreicht werden können. Und die EZB wird meines Erachtens dann auch daran festhalten, politisch. Das ist meine Erwartung.
Also ich würde auch sagen, damit ist es auch klar, dass es dieses Jahr keinen Zinsschritt gibt. Der EZB, denn ich meine, dass der kostenseitige Schock, über den wir gesprochen haben, also als der Teuerungseffekt verstetigt sich, wird er auf höherem Niveau sein. Das kann die in einer solchen Unsicherheitsphase wird die EZB das nicht bekämpfen wollen und auch dürfen. Ja,
man kann die Wachstumsabschwächung, die wir zweifellos haben werden, nicht nur noch beschleunigen durch einen gegenwärtigen Zinsschock. Und hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wir haben natürlich einen Trade-off zwischen Inflation, Wachstum und Beschäftigung und die Koordinaten dieses Trade-offs werden, glaube ich, verschoben.
Ja.
Man wird da mit einer höheren Inflation länger leben müssen, als wir es erwartet haben oder gehofft haben.
Dem stimme ich zu.
Dann hast du das letzte Wort und ich bedanke mich.
Ich danke dir.
War sehr interessant. Okay. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.